Crazy Sexy Wechseljahre, der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Unser Thema heute: Hitzewallungen und Nachtschweiß. Wir sprechen darüber, woher diese Schwitzattacken kommen und was wir tun können, wenn sie uns mal wieder überfallen. Dabei schauen wir heute mal in Richtung Fernost zur TCM, zur traditionellen chinesischen Medizin. Die geht nämlich etwas anders mit dem Thema Wechseljahre um, als wir das hier gewohnt sind. Und gerade deshalb ist das so spannend. Natürlich habe ich mir dazu eine Expertin eingeladen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, liebe Katharina Ziegelbauer.
Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Katharina, du bist ja selbst auch im Wechseljahresalter und du hast mir im Vorgespräch erzählt, die haben auch schon so ein bisschen angefangen bei dir, die Wechseljahre. Hast du denn mit diesen berühmt-berüchtigten Hitzewallungen schon Bekanntschaft gemacht?
Nein, habe ich tatsächlich noch nicht, auch nicht mit dem Nachtschweiß. Und das führe ich schon darauf zurück, dass ich die letzten, 15 Jahre circa mich nach der TCM eben ernähre. Ich habe das circa mit 30 gefunden, diese Ernährung. Bin durch meine Haut zur TCM-Ernährung gekommen, weil ich so stark Neurodermitis hatte viele Jahre lang und war dann so begeistert, dass ich das weiterverfolgt habe und die Ausbildung gemacht habe. Und ja, ich denke, gerade diese innere Hitze kann man mit der Ernährung wirklich ganz gut im Griff halten.
Typische Hitzewallung, also vielleicht um das mal zu erklären für die Frauen, die uns zuhören und das nicht kennen oder vielleicht auch nie kennenlernen. Es ist ja auch nach wie vor so, dass man sagt, ein Drittel der Frauen auch hier in unseren, hier in Europa, hat gar keine Wechseljahresbeschwerden, also lernt auch das wahrscheinlich nie kennen. Aber um sich das so vorzustellen, so eine Hitzewallung hält so zwischen irgendwie 1 bis 3 Minuten an und die steigt wirklich so aus dem Nacken in den Kopf und geht durch den ganzen Körper wirklich. Und was im Körper vor sich geht, ist, dass die Blutgefäße sich weiten, die Hauttemperatur steigt und uns sozusagen wirklich die Hitze ins Gesicht und in den Hals und auch in die Hände schießt. Die Herzfrequenz steigt auch an, so um bis zu 30 Schläge pro Minute tatsächlich. Und dann schütten wir wirklich Stressbotenstoffe aus, also Adrenalin und Noradrenalin. So, dann schwitzen wir entsprechend. Dadurch fällt unsere Körpertemperatur wieder ab, weil der Körper versucht, das ja zu regulieren. Und dann fangen wir an zu frieren. Und dann kann sich dieser Kreislauf wiederholen. Das ist sehr unterschiedlich. Bei manchen ist das mehrfach pro Woche, bei manchen ist das mehrfach pro Tag und bei einigen passiert das auch stündlich. Also das ist, da gibt es die ganze Bandbreite, sowohl in der Intensität wie auch in dem, wie oft einem das so widerfährt. Die TCM, hatte ich ja eingangs schon gesagt, betrachtet ja auch die Wechseljahre ganz anders und die sieht auch die Ursachen für sowas ja ganz, ganz anders, als wir das hier so in der westlichen Welt gewohnt sind. Kannst du erklären, wie die TCM die Wechseljahre und auch gerade besonders die Hitzewallung, über die wir heute sprechen wollen, sieht?
Also prinzipiell kennt die TCM den Begriff der Hormone nicht, sondern es gibt das Yin und das Yang und es gibt das Qi und es gibt die guten Körpersäfte und es gibt die Balance, in der all das sein soll. Und wenn die Balance nicht besteht, dann entsteht zum Beispiel überschüssige Hitze, die wir an den Hitzewallungen merken. Und wenn wir älter werden, dann nehmen diese Substanzen einfach ab. Und also das ist ganz physiologisch, ganz normal. Und so haben wir dann einfach einen Yin-Mangel. Und dieser Yin-Mangel ist genau der Grund aus Sicht der TCM, warum wir dann diese innere Hitze entwickeln.
Was ist das Yin?
Das Yin ist die Substanz im Körper, das, was uns kühlt, was uns auf eine gute Art und Weise befeuchtet, was uns beruhigt, also für unsere Nerven, was wir brauchen, um runterzukommen, was wir brauchen für einen guten Schlaf. Das ist das Yin und da gehört alles dazu, was wir anfassen können im Körper, also die Knochen, das Gewebe, das Blut, die Zähne, die Haare und so weiter. Und die zweite Erklärung ist, dass durch das Ende der Monatsblutung auch ein Mechanismus zu Ende geht, der den Körper von uns Frauen jedes Monat kühlt, weil über die Blutung auch Hitze ausgeleitet wird. Das ist natürlich für uns Frauen angenehm. Das ist sozusagen wie eine natürliche Entgiftung, Hitzeausleitung, die wir haben, solange wir den Zyklus haben. Und wenn das dann eben immer seltener wird und dann aufhört, dann fehlt diese Kühlung und dann bleibt umso mehr die Hitze im Körper, die wir dann eben so spüren.
Also dieser Yin-Mangel ist das, was uns aus dem Gleichgewicht bringt, tatsächlich so im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir Yin-Mangel haben, merken wir das an unterschiedlichen Dingen wahrscheinlich, die im Körper nicht mehr so funktionieren. Und eines davon könnten eben tatsächlich so Hitzewallungen, Nachtschweiß, Schweißausbrüche sein.
Genau, so ist es. Ein anderes ist zum Beispiel, dass der Körper trockener wird, also dass die Schleimhäute trockener werden, dass die Haut trockener wird, die Augen und so weiter. Und da ist zum Beispiel ein ganz einfacher Tipp für all diese Beschwerden, dass wir saftiger essen, also saftig kochen mit Suppen zum Beispiel, Gemüsesuppen, Eintöpfe, Apfel- oder Birnenkompott, Soßen zum Essen machen. Also das wäre schon mal ein konkreter Tipp für all diese Beschwerden.
Also wirklich, das heißt mehr Flüssigkeit zu uns nehmen.
Genau, aber nicht nur mit Trinken. Also Trinken ist natürlich auch sehr wichtig und da empfiehlt die TCM Leitungswasser, also natürlich je nach Qualität des Wassers, und zwar nicht kalt, sondern bei Zimmertemperatur bis heiß, je nachdem, wie es einem angenehm ist. Der Hintergrund ist das Verdauungsfeuer, das in der TCM so wie im Ayurveda auch die Grundlage für eine gute Verdauung bildet. Und das sollten wir nicht zu sehr abkühlen. Deswegen sind kalte Getränke eher nur im Hochsommer zu empfehlen, wenn es wirklich sehr heiß draußen ist. Und aber eben Trinken allein ist zu wenig, um die Körpersäfte aufzubauen, sondern es braucht eben wirklich saftig gekochtes Gemüse, saftig gekochte Kompotte, Soßen etc., um das wirklich hinzubringen. Und da ist auch interessant, gerade beim Nachtschweiß verlieren wir ja auch wieder viel Flüssigkeit oder natürlich auch bei den Hitzewallungen tagsüber, wenn wir dann wirklich viel schwitzen. Und diese Flüssigkeiten können wir eben sehr gut nachfüllen, indem wir zum Beispiel öfter Gemüsesuppen essen.
Also wir füllen es tatsächlich wirklich auf, aber nicht mit kalten Getränken, sondern mit was warm. Ich finde ja dieses Bild vom Verdauungsfeuer auch so schön, wo du ja auch da sagtest, das kennt man ja auch aus der Ayurveda, ne? Also wenn man sich das so vorstellt, dass das alles am Laufen gehalten werden muss und man stellt sich dann eben wirklich so einen Topf auf dem Herd vor, wo das alles so schön miteinander in Harmonie wirklich auf einer Temperatur gehalten wird. Das finde ich ein sehr, sehr praktisches Bild, ein sehr, sehr schönes Bild.
Genau. Und ich möchte es einfach jedem empfehlen, das selber auszuprobieren. Vielleicht mal einfach 2 Monate, 3 Monate nehmen, in denen man sich einmal in der Woche einen großen Topf Gemüsesuppe kocht und wirklich davon 3-mal die Woche einen Teller isst. Oder indem man beginnt, ein gekochtes Frühstück zu essen, saftig zubereitetes Porridge mit zum Beispiel gedünsteten Apfel oder Kompott dazu oder auch Apfelmus, wenn es schnell gehen muss. Oder auch etwas Bekanntes in der Früh wie eine Eierspeise oder Spiegelei mit gedünsteten Champignons und Zucchini oder Tomaten oder auch sogar eine Suppe in der Früh geht auch. Also das sind einfach mal 2-3 Monate probiert und man merkt das wirklich. Also die Haut wird geschmeidiger und eben auch, es wirkt tatsächlich auch dieser inneren Hitze entgegen.
Ich mag das ja, muss ich ja gestehen, im Winter sowieso sehr gerne. Im Sommer finde ich das ungewohnt tatsächlich, aber im Winter mag ich das sehr gerne. Also ich hatte heute Morgen Rührei mit Gemüse tatsächlich. Was gab es bei dir heute Morgen?
Ich esse zurzeit am liebsten meinen Porridge. Also ich bin eher eine Süße in der Früh und ich mache mir Haferflocken-Porridge mit 2 kleingeschnittenen Datteln, mit Wasser und Hafermilch gekocht, ein paar Kokosflocken rein, dann wird es ein bisschen süßer, Sonnenblumenkerne drüber und ein bisschen Apfel reingeschnitten.
Das klingt auch lecker. Ja, Porridge mag ich inzwischen auch gern, obwohl ich ein bisschen gebraucht habe, um mich dran zu gewöhnen. Also ich musste so ein bisschen experimentieren. Und so Porridge ist ja so ein Trendessen auch so ein bisschen. Also ist toll, finde ich, dass das so ist, dass diese Welle auch hier rüber geschwappt ist. Hast du Tipps für die Frauen, denen das Porridge noch nicht so ganz geheuer ist oder die sagen, oh, ich weiß nicht, kann ich so Haferflockenbrei, kann ich mir nicht vorstellen in der Früh. Wie kann man da anfangen, um sich da heranzutasten?
Mein Tipp ist, sich zu überlegen, was man sonst gerne isst. Das Frühstück muss nämlich nicht anders sein als die anderen Mahlzeiten. Also du kannst alles, was du auch zum Mittag oder am Abend dir gerne kochst, auch in der Früh essen. Also ich habe in meiner Facebook-Community, in meiner Facebook-Gruppe zum Beispiel auch Frauen, die immer ihr Frühstück auch teilen und das sind dann einfach Reste vom Abendessen. Also einfach vom Ofengemüse oder je nachdem vom Reis mit Gemüse und Ei oder sogar Fleisch, was man dann in der Früh isst. Also sich nicht zwingen auf jeden Fall, etwas zu essen, was einem nicht schmeckt. Und ich weiß, es gibt, das höre ich immer wieder, es gibt viele, die dieses Breiige gar nicht mögen. Und denen möchte ich gern sagen, es ist absolut nicht notwendig, das zu essen. Ich meine, wenn man gerne was Süßes isst, könnte man zum Beispiel auch einen Milchreis essen. Also zubereitet eben nicht mit Kuhmilch, weil die gilt nach TCM als schwer bekömmlich und verschleimend, sondern eben zum Beispiel mit Hafermilch oder Reismilch. Und oder süße Polenta schmeckt auch super gut, also der Maisgrieß. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber mein Appell ist, das zu essen, was einem schmeckt und sich nicht zu zwingen, irgendwas zu essen, was einem eigentlich nicht schmeckt.
Das ist eine sehr, sehr tolle Botschaft, finde ich, weil alle, die sich mit Ernährung beschäftigen oder auch mit dem Thema Abnehmen beschäftigen, heißt das ja wirklich oft, du musst das und das so und so machen. Und du, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, und du sagst ja immer wieder, so wie jetzt auch, mach das oder beginne bei dem, was du wirklich gerne magst. Und es gibt keine Dogmen, sondern wir sind ja auch alle individuell ganz unterschiedlich. Und deshalb ist unsere Ernährung eben auch nicht 0815 oder nach Schema F, sondern auch da kann und darf und sollte jeder das finden, was zu einem selber passt, oder?
Genau, und da gibt es auch noch eine schöne Erklärung von der TCM, warum es das auch ungünstig ist, da zu streng mit sich zu sein, weil das erzeugt Druck, und Druck ist nichts anderes als Stress im Körper, und das erzeugt wiederum Hitze. Also in der TCM, das ist ganz interessant, haben auch die Emotionen alle eine Wirkung auf die Energie im Körper, können zum Beispiel befeuchtend wirken oder können das Qi zum Stagnieren bringen oder können eben erhitzend wirken, so wie eben dieser Druck, den man sich selber macht. Und genau das wollen wir ja eben nicht. Also deswegen bei Hitzewallungen zum Beispiel, weil du vorher gesagt hast, da steigen eben dann die Stresshormone und alles, da ist es deswegen auch so wertvoll, Entspannungstechniken zu lernen und einfach auch das anzunehmen. Ah, eine Hitzewallung, okay. Und wenn ich immer dagegen ankämpfe, das macht einfach Druck und das macht es normalerweise nur schlimmer.
Das ist toll, dass du das sagst, und ich habe so hier im Vorfeld in der Vorbereitung in einem Artikel auch gelesen, dass es eine große Studie in den USA gab, die Swan-Studie mit mehr als 3000 Frauen über 10 Jahre, wo wirklich das Thema Hitzewallungen auch untersucht wurde und wie sich das entwickelt und dann auch die Risikofaktoren, das heißt, Risiko ist jetzt, glaube ich, nicht das ganz passende Wort, aber die Faktoren, die begünstigen, dass Hitzewallungen ausgelöst werden, herausgefiltert wurden. Und da heißt es auch, also Rauchen ist ganz klar so ein Risikofaktor, Übergewicht auch, aber auch Stress und Angst und Anspannung sind auch was wirklich mehr Hitzewallungen machen und stärkere Hitzewallungen machen. Das passt ja auch zu dem, was du gerade gesagt hast.
Genau. Und was hast du noch gesagt? Dass also die anderen Risikofaktoren, Rauchen. Genau, Rauchen ist nach TCM auch etwas, was sehr erhitzend wirkt und trocknend, also extrem ungünstig in den Wechseljahren. Und ein weiterer Faktor, den ich gleich hier einwerfen möchte, ist der Kaffee.
Ich habe es befürchtet.
Der Kaffee wirkt leider aus Sicht der TCM auch erhitzend. Er regt das Herz an, und das ist genau das, wie du vorher beschrieben hast, bei der Hitzewallung, wenn das Herz dann eh schon so zum Rasen beginnt. Etwas, was wir nicht noch mit dem Kaffee verstärken wollen. Und er wirkt eben auch trocknend. Und da ist es aber auch so, dass ich nicht empfehlen würde, wenn man sehr gerne Kaffee trinkt, dass man sich das komplett verbietet, sondern an die Hörerinnen jetzt gerichtet, überleg einmal, welche eine Tasse am Tag kannst du auf leichte Art und Weise weglassen oder ersetzen mit einem Kräutertee. Und dann handel dich so vor. Also eine Tasse am Tag weniger ist schon super und vielleicht in einem halben Jahr dann eine zweite Tasse weniger. Und da gibt es natürlich auch dann sehr tolle Kräutertees, die man stattdessen ausprobieren kann, was einem schmeckt eben, die der Hitze entgegenwirken, die kühlend wirken und die auch eine beruhigende Wirkung auf die Nerven haben, was wir auch ganz gern haben in den Wechseljahren. Also zum Beispiel der Orangenblütentee ist da ganz super, aber auch Melisse oder Hopfentee und so weiter. Pfefferminztee, wenn es ganz heiß ist, weil der wirkt extrem kühlend zum Beispiel. Oder auch grüner Tee. Der grüne Tee leitet sehr schön die Hitze aus dem Kopf herab, hinunter. Das heißt, gerade dann, wenn man so einen heißen Kopf hat und im Gesicht viel schwitzt zum Beispiel, ist das günstig.
Wenn jemand jetzt nicht so ein Kräutertee-Fan ist, weil so oftmals ist der Geschmack ja auch sehr, sehr speziell, logischerweise, kann man einen Tropfen Honig oder Agavensirup oder irgend sowas hineintun?
Ja, auf jeden Fall. Also ein bisschen Honig hinein. Honig ist nach TCM sehr wertvoll, der wirkt harmonisierend, auch beruhigend auf die Nerven. Und natürlich, wenn wir zu viel davon nehmen, dann ist er, so wie alles Süße, auch befeuchtend, also westlich gesehen gibt uns das dann zu viel Zucker, aber ein Löffelchen Honig in den Tee ist perfekt. Und noch ein Tipp, Zitronenwasser. Zitrone wirkt kühlend und durch den sauren Geschmack auch zusammenziehend. Das heißt, gerade wenn man sehr zum Schwitzen neigt oder leidet unter dem Schwitzen, dann kann der saure Geschmack wie bei der Zitrone eben helfen, die guten Säfte, also den Schweiß, eben mehr innen zu halten. Also einfach Zitrone zum Würzen verwenden, Zitronenwasser zwischendurch trinken, immer gut reinspüren, wie gesagt, ob dir das überhaupt schmeckt, ob dir das gut tut. Aber das ist ein Tipp auch, das wirkt sowohl kühlend als auch gegen das Schwitzen.
Und das machst du dann auch mit wahrscheinlich lauwarmem Wasser, wenn du das Zitronenwasser nimmst?
Genau, genau. Und der Tipp ist schon, also die Erfahrung habe ich schon mit meinen Programmteilnehmerinnen in meinem Online-Programm Trust Your Body, dass es schon einige Frauen gibt, denen das heiße Wasser dann wirklich zu heiß ist, gerade wenn sie in den Wechseljahren sind und diese innere Hitze zu spüren, dann ist es wirklich besser, lauwarmes Wasser zu trinken. Wenn man hingegen sehr zu kalten Füßen und zum Frieren neigt, kann das heiße Wasser auch sehr angenehm sein.
Und was aus dem aus so nächtlichen Hitzeschüben und dann natürlich dem nicht so erholsamen Schlaf auch resultiert, ist ja so eine Müdigkeit, eine Abgespanntheit, eine Energielosigkeit so tagsüber. All das, was du jetzt schon gesagt hast, klingt auch so, als wenn uns das auch Power geben wird. Als wenn uns das auch munter macht und Kraft gibt. Ist das, also es ist auch immer so ein Kreislauf, ne? So das eine bedingt das andere und je nachdem, in welche Richtung ich mich entwickle und worauf ich achte, habe ich dann auch direkt wieder die Folgeerscheinung. Ist das in der TCM wahrscheinlich genauso? Oder kannst du dazu was sagen, wie das so ist, wie das zusammenhängt, alles miteinander?
Mhm. Naja, also du hast den Schlaf angesprochen und der Schlaf ist in der TCM extrem wichtig, weil sich da der Körper und vor allem das Yin auch wirklich erholt. Und dann ist es wirklich so ein Teufelskreislauf, wenn ich nicht gut schlafen kann, dann fehlt mir diese Erholung und dann nimmt mein Yin sozusagen noch mehr ab. Was man dagegen tun kann, ist untertags mehr Pausen zu machen, auch also dass man nicht sich nur auf die Nacht für die Erholung verlässt, sondern auch seinen Tag so plant, dass man nicht durchpowert von 8 in der Früh bis 7 am Abend, sondern dass man sich wirklich eine Mittagspause gönnt zum Beispiel, dass man auch zwischendurch am Vormittag, am Nachmittag 10 Minuten mal einfach nichts tut und atmet und in sich reinspürt oder eine Runde um den Block macht, was auch immer. Das nährt auch das Yin. Genauso wie wir vorher angesprochen haben, die Entspannungsübungen, so Sachen wie Yoga, aber auch sowas wie Spazierengehen. Alles das, was wir mit Freude machen, was uns angenehm ist. Also kein Sport, bei dem wir uns quälen müssen wieder, weil das erzeugt wieder nur das Gegenteil von dem, was wir wollen, sondern wirklich etwas suchen, was uns Freude macht. Und das ist bei dem einen ein Buch lesen, das ist bei dem anderen eine bestimmte Musik hören oder beim dritten kann es sein, dass er joggen geht und das total genießt und da wirklich abschalten kann. Und das ist wichtig, um das Yin zu nähren. Und um den Schlaf zu verbessern, wäre es zum Beispiel günstig, einen regelmäßigen Rhythmus zu haben. Also nicht einmal um 9 Uhr ins Bett zu gehen und einmal um 12, sondern möglichst jeden Tag zur selben Zeit. Und da empfiehlt die TCM wirklich weit vor Mitternacht, also nicht nach Mitternacht. Der Schlaf vor Mitternacht gilt als viel erholsamer als der nach Mitternacht. Das heißt 10, halb 11 sowas wäre die Empfehlung. Und auch hier wiederum, wenn du jetzt jemand bist, also bei den Zuhörerinnen, die immer sehr spät ins Bett geht, dann probier mal eine halbe Stunde früher zu gehen. Also hier Schritt für Schritt einfach ausprobieren. Aber ein regelmäßiger Rhythmus auch vom Aufstehen her. Ich meine, ja, dass man am Wochenende mal länger schläft, kein Problem. Aber auch hier, deswegen sind aus Sicht der TCM leider eben diese Schichtdienste und Nachtdienste ziemlich ungünstig für die Gesundheit auf Dauer, weil dieser Rhythmus so wichtig ist. Und wenn man auf das achtet, dann wird auch der Schlaf besser häufig. Und das nächste ist, noch ein zweiter Tipp für den Schlaf, ist wirklich ein frühes Abendessen. Dieser Tipp gilt auch für den Nachtschweiß. Je später und je üppiger wir Abendessen, desto eher leidet der Schlaf darunter und desto eher haben wir auch Nachtschweiß.
Heißt das, je später ich esse, desto mehr muss die Verdauung einfach arbeiten und kommt deshalb nicht zur Ruhe?
Genau, genau. Und nach TCM ist das Verdauungsfeuer in der Nacht am schwächsten, kann man sich vorstellen, und am Abend schon nimmt das eben ab. Und deswegen bleibt die Nahrung dann leicht liegen. Wir haben vielleicht auch dann Blähungen oder so. Und natürlich haben wir am nächsten Tag auch keinen Hunger, sind vielleicht verschleimt. also hat alle möglichen Wirkungen. Nach TCM heißt das Feuchtigkeit, das Syndrom, das da entsteht durch dieses späte Abendessen. Das heißt, was bedeutet es konkret? Bedeutet das um 7, 7:30 sowas Abendessen? Natürlich halbe Stunde auf, ab, auch möglichst regelmäßig, so wie es halt in den eigenen Tagesablauf reinpasst. Und was bedeutet leicht Abendessen? Leicht Abendessen bedeutet eben nicht eine Brotmahlzeit aus Sicht der TCM, weil eine Brotmahlzeit gilt als schwer bekömmlich, sondern das bedeutet eben eher eine Suppe, einen Reis mit Gemüse und einem Ei dazu oder auch einen Fisch mit Kartoffeln. Also auch hier wieder was Gekochtes, keine Rohkost mehr. Rohkost sollte man eher schon bis zum Nachmittag essen, nicht mehr am Abend. Und natürlich, man kann auch was kleines Süßes essen zum Beispiel, aber dann nicht unbedingt noch 3 Stück Kuchen oder so.
Das waren ganz viele tolle Tipps schon, die, so ich sag mal, so mehr prophylaktisch wirken. Ne? Die TCM baut das ja auch so auf, dass, also es ist ja eine Ernährungsumstellung. Ne? Wenn ich sage, ich möchte mich jetzt nach TCM ernähren, ich möchte wirklich was langfristig was Gutes für mich tun. Hast du auch Tipps, wenn es akut ist, weil das wirkt ja alles nicht sofort, sondern man tastet sich ja langsam da an. So, wenn ich jetzt nachts schweißgebadet aufwache, so, außer dass ich natürlich irgendwie einmal die Nacht wäsche und vielleicht sogar das Bettzeug wechsle, wenn es ganz, ganz schlimm ist. Aber was kann ich nachts machen? Hilft da auch, etwas Bestimmtes zu trinken? Oder wie komme ich runter und kann dann auch entspannt wieder einschlafen, wenn es dann schon mal passiert ist?
Also da hast du recht, das ist tatsächlich alles eher präventiv und ich habe da jetzt keinen Akuttipp, außer den auch hier nicht dagegen anzukämpfen, dass man jetzt wach ist und durchgeschwitzt ist, sondern sich selber, also ich bin ein Fan von, dass man Entspannungsübungen lernt, dass man lernt, sich selber seinen Körper in seinen Körper zu verankern, zu atmen und eben diesen Kampf aufzugeben, sondern das annehmen, lernen, was ist und das beruhigt gleich automatisch und das fährt automatisch das System herunter. Wenn wir natürlich anfangen, uns zu ärgern oder Angst zu haben, dass irgendwas mit uns nicht stimmt oder was auch immer, dann uns Sorgen machen, dann können wir natürlich umso schlechter einschlafen. Aber also am ehesten die Tees, das wirkt schon relativ bald. Also zum Beispiel, wenn man jetzt anfängt, untertags weniger Kaffee und dafür bestimmte Kräutertees zu trinken, das kann schon innerhalb von wenigen Wochen wirken. Oder auch, was ich noch nicht erwähnt habe, was mir noch wichtig ist, scharfe Gewürze möglichst meiden, weil die wirken erhitzend. Das heißt Pfeffer, Chili, Knoblauch, Ingwer, aber auch Zimt wirkt erhitzend, obwohl der nicht scharf schmeckt. Also das kann auch relativ schnell wirken. Also das höre ich immer wieder von meinen Leuten, dass es innerhalb von ein paar Wochen dann viel besser wird mit den Hitzewallungen.
Das ist auch noch ein sehr guter Tipp. Und das heißt auch nicht, wenn man weniger scharf würzt, dass das Essen weniger gut schmecken muss. Ne? Es gibt ja so, so viele spannende Kräuter, finde ich immer wieder. Und natürlich auch Gemüsesorten, von denen viele Menschen ja viel zu wenige verwenden, die einfach auch wirklich sehr, sehr tollen und abwechslungsreichen Geschmack auch in die Küche bringen.
Ja, und das ist natürlich schon etwas, da sollte man sich Zeit lassen, weil also ich kann mich erinnern, bei mir war das auch so, ich bin gekommen von Tiefkühlkost, Fertigprodukten und viel Schokolade zur TCM-Ernährung. Es hat einfach gebraucht, bis man merkt, okay, wie mache ich das, dass es nicht so fad schmeckt? Welche Kräuter schmecken mir? Also ich mag zum Beispiel sehr gern die Kräuter der Provence. Das ist so eine Mischung aus Thymian, Oregano und so weiter. Und das gibt gleich guten Geschmack. Und was ich auch noch sehr gern mag, ist der gemahlene Koriander, weil der auch einen guten Geschmack gibt. Und die sind beide also thermisch neutral bis sanft wärmend und kann man gut verwenden zum Beispiel. Aber mein Tipp ist da auch wirklich, sich Zeit zu lassen, Geduld zu haben und zu wissen, dass es auch bei mir nicht so war, dass ich von heute auf morgen gewusst habe, was ich jetzt genau essen soll und wie ich das zubereiten soll.
Katharina, du hast jetzt im Speziellen ein ganz tolles Buch geschrieben, das da heißt Mit Yin und Yang im Wechsel. Ich kenne das auch. Ich habe auch mehrere Rezepte, da sind nämlich auch ganz viele tolle Rezepte drin, schon gekocht und probiert daraus. Was mir immer in Erinnerung bleibt, wenn ich an dieses Buch auch denke, abgesehen von den tollen Rezepten, ist dieser Begriff zweiter Frühling. Die TCM sagt zu den Wechseljahren, bezeichnet das als zweiter Frühling. Kannst du dazu auch nochmal was erzählen? Was ist die Geschichte hinter dem zweiten Frühling?
Ja, also mir gefällt das ja sehr gut. Die TCM, die sieht das alles eher poetisch. Also überhaupt den Körper, auch mit dem Yin und dem Yang und auch das bildhafte Denken, dass wir zum Beispiel das Verdauungsfeuer haben und dass da der Kochtopf drauf sitzt und der Dampf, der aufsteigt, ist das Qi und so weiter. Und bei uns Frauen ist es auch schön, auch der Begriff für die Menstruationsblutung ist auch schön, nämlich der heißt himmlisches Wasser, das himmlische Wasser. Und der zweite Frühling, das kommt auch daher, dass wir eben dadurch, dass der Körper mit der monatlichen Blutung aufhört, uns viel Energie sparen, weil es kostet den Körper ja Energie. Der muss jeden Monat so und so viel Blut produzieren und diesen ganzen Zyklus durchmachen. Und wenn das aufhört, das ist eigentlich sehr weise vom Körper. Das ist nichts Negatives aus Sicht der TCM, sondern es ist weise, weil eben, wie gesagt, physiologisch gesehen, also ganz normal, nicht krankhaft, nehmen diese ganzen Substanzen wie Qi, Blut, Yin und Yang, Körpersäfte ab, wenn wir älter werden, das ist ganz normal. Und deswegen tun wir uns was, tut der Körper sozusagen für uns was Gutes, wenn er aufhört mit der Monatsblutung, weil uns dann mehr Kraft bleibt. Und das ist, nach TCM sagt man dann, wir haben dann plötzlich mehr Yang. Und das ist das, was für die Aktivität wichtig ist, fürs Tun und das uns Kraft gibt. Und deswegen zweiter Frühling, weil wir dann eben noch einmal die Chance haben, da durchzustarten auch. Und das sieht man ja auch immer wieder, dass Frauen in den 50ern oder 60ern oder 70ern neue Unternehmen anfangen oder neue Wege beschreiten und da noch einmal viel möglich ist.
Ja, das ist wirklich auch ein schönes Bild, dieser zweite Frühling und das nochmal durchstarten. Die Energie, die wir weniger brauchen, das ist ja das, was sich leider oft auf den Hüften dann auch wieder spiegelt, wenn wir unsere Ernährung nicht anpassen, ne, wenn wir nicht ändern, weil eben der Körper tatsächlich, man sagt, ich glaube so, wenn wir das jetzt wieder mit westlichen Zahlen nehmen, 300 bis 400 Kalorien weniger am Tag braucht für den Grundumsatz. Wie ist das, wenn wir da gerade drüber sprechen, das Thema Abnehmen mit der TCM verbunden?
Ja, auch hier geht es wieder ganz viel um das Verdauungsfeuer, weil das eben unsere Nahrung sozusagen wirklich verbrennt und auch die Kalorien verbrennt, westlich gesehen. Also das Wort Kalorien gibt es in der TCM ja gar nicht. Aber wir brauchen einfach ein gutes Verdauungsfeuer und das bedeutet aus Sicht der TCM regelmäßige gekochte Mahlzeiten, also vorwiegend gekochte Mahlzeiten. Also vor allem das Frühstück ist sehr wertvoll und das Milz-Qi müssen wir stärken, wenn wir sozusagen unseren Stoffwechsel stärken wollen, damit wir nicht zunehmen. Zunehmen wäre aus Sicht der TCM eine Ansammlung von Feuchtigkeit, die sich dann eben zum Beispiel auf den Hüften ablagert. Genau, und deswegen regelmäßig gekochte Mahlzeiten, keine Diäten, weil Diäten wirken sehr, sehr schwächend auf das Qi und damit auf den Stoffwechsel aus Sicht der TCM, machen das Ganze nur schlimmer. Und solche Sachen wie ein frühes Abendessen, weil das ist genau das, wenn dann in der Nacht das nicht optimal umgewandelt werden kann, das Essen, dann bleibt es liegen, erzeugt Feuchtigkeit und das ist unter anderem das Übergewicht.
Also um das so ein bisschen zusammenzufassen, was du jetzt hier alles an tollen Tipps gegeben hast, wir schauen, dass wir überwiegend warme Mahlzeiten zu uns nehmen. Wir fangen gerne auch morgens schon mit einer warmen Mahlzeit an, egal ob sie, ob es eine süße Mahlzeit ist oder ob es eine herzhafte Mahlzeit ist. Wir schauen, dass wir auch nicht mehr kaltes Wasser trinken, sondern dass wir das Wasser auch, je nachdem, wie es uns angenehm ist, von lauwarm bis heiß zu uns nehmen. Wir machen gerne einen Spritzer Zitrone ab und zu hinein, gerade auch um den Körper runter zu kühlen, wenn wir zu Hitzewallungen noch neigen. Da muss man ja dann tatsächlich noch sagen, wenn du sagst, dass es eben mit all diesen Maßnahmen auch tatsächlich ganz verschwinden kann. Und du hast einige Kräuter genannt für den Kräutertee. Melisse war dabei, Hopfen war dabei, Minze sowieso. Das erste habe ich vergessen, was du gesagt hast.
Orangenblüte,
genau. Das, wo ich noch gedacht habe, das klingt sehr lecker, das habe ich dann direkt wieder vergessen. Und wir schauen, dass wir nicht so spät essen und abends auch wirklich leicht verdauliche Sachen zu uns nehmen. Und die Entspannung natürlich, ne? Das hast du mehrfach erwähnt. Das finde ich auch immer wieder ganz wichtig. Und bei der Entspannung sind das ja auch so viele, es ist mir vorhin aufgefallen, als du das so aufgezählt hast, so eigentlich ganz normale, simple Dinge. Ne? Also es ist natürlich schön, eine Entspannungstechnik zu haben oder Yoga zu lernen oder Meditation zu lernen oder autogenes Training. Da gibt's ja auch für jeden Geschmack was. Und es ist auch, das meiste ist auch gar nicht schwer zu lernen, wirklich. Es gibt viele Videos auch auf YouTube oder so, wo man mal einfach ausprobieren kann auch. Aber es sind eben auch so viele einfache Dinge wie eine Runde spazieren gehen, tief durchatmen, Pausen machen, sich mal strecken und dehnen. Das finde ich immer wieder gut, daran erinnert zu werden. Also an der Stelle auch danke von mir, das einfach so ins Leben einzubauen, in den Alltag einzubauen.
Ja, und ich glaube, das ist halt immer die Kunst. Wie baue ich es in meinen Alltag ein? Und ich habe selber gerade jetzt ein Projekt für dieses Jahr für mich, dass ich meine Kondition verbessern will, weil ich nicht gerne Sport mache und dass ich jetzt jeden Tag 10 Minuten oder eine Viertelstunde hinausgehe, schnell spaziere und Stiegen steige, damit ich einfach eine bessere Kondition bekomme. Und ich weiß einfach, ich muss mir das angewöhnen, wie jede andere Gewohnheit. Und ich glaube, das ist bei den ganzen Sachen so. Also man muss einfach wirklich sich überlegen, wie kann ich das in kleinen Schritten einbauen, zu einer Routine machen.
Ja, das ist auch ein guter Tipp. Vielen, vielen Dank, liebe Katharina. Hast du eine Abschlussbotschaft noch für unsere Hörerinnen zu dem vielen, was du schon uns alles mitgegeben hast?
Also ich glaube, meine Hauptbotschaft ist immer, auf sich selber zu hören, lernen, in den eigenen Körper reinzuspüren, was ist für mich wichtig von all diesen Tipps, die es gibt, auch von der TCM, was stimmt für mich wirklich und was möchte ich mal ausprobieren und dieser Intuition auch zu vertrauen.
Das ist eine schöne Botschaft zum Schluss. Vielen herzlichen Dank, liebe Katharina. Liebe Hörerin, schaut auch gerne mal bei Katharina auf ihrem großen Blog, ganz umfangreichen Blog hat Katharina, ernährungsberatung-wien.at.
Genau.
Sehr gut. Wir sehen uns hier nämlich, während wir miteinander reden und Katharina nickt gerade, das konntet ihr jetzt nicht sehen beim Zuhören. Also ernährungsberatung-wien.at, ein sehr umfangreicher Blog zum Thema TCM und es gibt dazu auch einen sehr, sehr großen YouTube-Kanal, wo auch vieles rund um die TCM und Rezepte und Tipps und alles Mögliche erklärt wird. Also auch das und natürlich das Buch, wo wir auch vorhin drüber gesprochen haben mit Yin und Yang im Wechsel. Große, große Empfehlung von mir. Vielen Dank, dass du hier warst, liebe Katharina.
Dankeschön.
Und an euch, liebe Hörerinnen da draußen, ich sag mal einfach bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.